Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit, sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de, als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B, unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Also, Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 3. Februar 2022, gleich dem 14. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Fajr-Dekade über die Politik weder Ost noch West im Dialog zur Islamischen Revolution. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Israel ist eine Bedrohung für alle Länder und die Region. Iranisches Gericht hört Beweise für Verbindungen des Terrorriedelsführers zu Saudi-Arabien und Israel. Die Welt braucht iranisches Öl, um steigende Preise einzudämmen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Israel ist eine Bedrohung für alle Länder und die Region. Irans Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat am Mittwochabend bei einem Telefonat mit seinem emiratischen Amtskollegen Abdullah bin Zayed al-Nahyan die Präsenz des zionistischen Regimes in der Region als eine Bedrohung für alle Länder bezeichnet. Der Präsident des zionistischen Regimes, Isaac Herzog, ist am 30. Januar 2022 inmitten der zunehmenden Konflikte zwischen den jemenitischen Kräften und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu seinem ersten Besuch in Abu Dhabi eingetroffen. Amir Abdullahian hob bei diesem Telefongespräch ferner hervor, die Fortsetzung des Krieges gegen den Jemen sei zugunsten keiner Konfliktpartei oder der Region. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um zu verhindern, dass die Krisenfaktoren in der Region Fuß fassen. So der iranische Außenminister. Iranisches Gericht hört Beweise für Verbindungen des Terrorriedelsführers zu Saudi-Arabien und Israel. Gegen den Riedelsführer einer Gruppe, die hinter Terroranschlägen in Iran steckt, fand eine dritte Verhandlung statt, bei der die Staatsanwaltschaft Beweise vorlegte, die die Unterstützung der Separatisten durch Saudi-Arabien und Israel belegen. Habib Farajullah Khab, auch bekannt als Habib Asyud, der Anführer der sogenannten Terrorgruppe Arabischer Kampf für die Befreiung von Ahwaz, SMLA, erschien am Mittwoch vor Gericht. Bei der Anhörung sagte Amin Waziri, der Vertreter der Staatsanwaltschaft, dass Khab der Korruption auf Erden beschuldigt wird, indem er die SMLA gegründet, verwaltet und geleitet, sowie terroristische Operationen geplant und durchgeführt und öffentliches Eigentum zerstört hat. Mitglieder dieser Terrorgruppe besuchten Saudi-Arabien jährlich unter dem Deckmantel der Hajj-Pilgerfahrt, um die vom saudischen Geheimdienst diktierten Pläne auszuführen. Diese Pläne beinhalteten Aktionen gegen unschuldige Bürger der Islamischen Republik Iran, fügte er hinzu. Überdies wies der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf die Verbindungen zwischen der SMLA und der israelischen Geheimdienstagentur Mossad hin. Er legte auch schriftliche Dokumente vor, die zeigten, dass Khab mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu in Kontakt war. Die SMLA drängt darauf, die südwestliche Provinz Khuzestan vom Rest Iran zu trennen. Die Welt braucht iranisches Öl, um steigende Preise einzudämmen. Irans Ölminister Javad Oji hat angekündigt, dass das Land angesichts der Befürchtungen, dass die Rohölpreise auf bis zu 100 Dollar Barrel steigen könnten, bereit ist, mehr Öl an die globalen Märkte zu liefern. Oji sagte am Mittwoch, dass Iran bereit sein wird, die Ölversorgung der Weltmärkte sofort zu erhöhen, wenn die amerikanischen Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden. Nach einem Treffen der OPEC-Plus-Allianz der ölproduzierenden Nationen sagte Oji, wenn große Volkswirtschaften mit dem aktuellen Preisniveau und der Menge des Ölangebots auf den Märkten unzufrieden sind, sollten sie sich um die Aufhebung der amerikanischen Sanktionen gegen Iran bemühen. Die Inflation in der Eurozone stieg im vergangenen Monat auf ein neues Rekordhoch, widersetzte sich den Erwartungen eines großen Rückgangs und übte Druck auf die Europäische Zentralbank aus, endlich zuzugeben, dass das Preiswachstum nicht so vorübergehend und gutartig ist, wie sie es zu erklären versucht hat. Irans Ölminister sagte, dass die derzeitige Energiekrise in Europa und anderen Teilen der Welt nicht gemildert wird, wenn große Produzenten wie Iran ihre Lieferungen an die Märkte nicht erhöhen. Algerien versucht, Israel den Beobachterstatus in der Afrikanischen Union zu entziehen. Berichten zufolge führt der algerische Außenminister Ramtane Lamamra einen Antrag auf Widerruf der Entscheidung der Kommission der Afrikanischen Union, AU, an, Israel einen Beobachterstatus bei der Kontinentalorganisation zu gewähren. Der 69-jährige Spitzendiplomat Algeriens ist in die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba gereist, um an der 40. ordentlichen Sitzung des Exekutivrates der Afrikanischen Union teilzunehmen, berichtete Al-Mayadin. Eine Abstimmung über die Aufhebung des Beobachterstatus Israels bei der AU soll ganz oben auf der Tagesordnung des Gipfels stehen. Große afrikanische Länder, insbesondere in Nordafrika, haben sich der Bewegung angeschlossen, die Mitgliedschaft Israels zu kündigen. Mehrere afrikanische Länder, darunter Botswana, Südafrika, Namibia und Algerien, haben sich bereits gegen die Akkreditierung Israels ausgesprochen. Sie sagen, die Mitgliedstaaten der AU seien nicht konsultiert worden und die Entscheidung widerspreche der Unterstützung des Gremiums für die palästinensische Sache. Moskau verspricht Vergeltungsmaßnahmen gegen deutsche Medien in Russland wegen Verbots von RTDE. Moskau gab an, es werde Vergeltungsmaßnahmen gegen deutsche Nachrichtenmedien ergreifen, die in Russland tätig sind, nachdem die deutsche Medienaufsicht beschlossen hat, den deutschsprachigen Dienst des russischen Senders RT zu verbieten. Am Mittwoch hat die deutsche Medienaufsichtsbehörde MABB und die Kommission für Zulassung und Aufsicht ZAK von Medieninstitutionen dem deutschsprachigen Dienst von RT die Ausstrahlung in Deutschland untersagt und erklärt, dass die Entscheidung aufgrund fehlender Lizenz getroffen wurde. Später am Tag kritisierte das russische Außenministerium in einer Erklärung dieses Vorgehen und sagte, Moskau werde als Vergeltung Strafmaßnahmen gegen deutsche Nachrichtenmedien in der Russischen Föderation ergreifen. Es betonte, dass die umstrittene Entscheidung trotz der Tatsache getroffen wurde, dass RTDE unter einer von Serbien ausgestellten Satellitenrundfunklizenz und in voller Übereinstimmung mit dem Europäischen Übereinkommen über grenzüberschreitendes Fernsehen, das Deutschland unterzeichnet hat, betrieben wurde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Washington hört nicht auf, trotz fehlender Tatsachen, Russland Invasionspläne im Nachbarland Ukraine vorzuhalten, obwohl der einzige Aggressor in Europa seit mehr als 30 Jahren die US-geführte NATO ist. Die NATO will den Vertrag mit Russland weiterhin brechen und behält sich vor, zusätzliche Truppen und Waffen an Russlands Grenze zu stellen. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sagt im Gespräch mit Pars Today, dass Widerstand der Bevölkerungen gegen NATO-Aggression einzige Chance für den Frieden in Europa ist. Ruhige Vernunft und militärische Stärke Russlands reichten nicht aus. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Scherogni.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, der Konflikt zwischen dem Westen und Russland ist weiterhin das Hauptthema der internationalen Medien. In einer neuen Stellungnahme warf der russische Präsident Wladimir Putin dem Westen vor, Bedenken Moskaus, genauer gesagt Sicherheitsbedenken Moskau zu ignorieren. Das sagte er gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsident. Ich würde gerne mal, Herr Hossel, zunächst mal Sie danach fragen, was wissen Sie dazu mehr?
Ja, das ist ja eine Sache, die ist jetzt nicht besonders neu. Ich habe ja schon vor einigen Wochen dann auch direkt im Gespräch mit Ihnen festgehalten, dass ja die amerikanische Seite in die Gespräche mit der russischen Seite in Genf schon nicht irgendetwas in die Hand genommen hatte, um es den Russen anzubieten, gar nichts. Und habe deswegen schon zu Beginn dieser Woche von Gesprächen, ich erinnere nochmal, das begann in Genf und dann ging es nach Brüssel zur NATO und schließlich auch zur OSZE, dass da nirgendwo irgendein Angebot war, um die russischen Sicherheitsbedenken zu adressieren. Aber wir müssen ja doch, wie soll man sagen, die russische Höflichkeit auch ein bisschen in Anspruch nehmen. Und müssen sagen, das ist ja doch etwas härter. Es gibt ja immer einen Vertrag zwischen der NATO und Russland von 1997 und der sieht eben vor, dass da keine weiteren Fortschritte gemacht werden gegen Russland und dass man da, wie soll man sagen, die russischen Sicherheitsbedenken in Europa auch anerkennt. Und das hat die NATO nie getan. Die NATO hat diese Verträge immer gebrochen. Da dürfen eben zum Beispiel keine NATO-Soldaten in den Mittleren Osten Europas gebracht werden. Das tut man aber laufend, nicht? Wir hatten von den 12.000 Mann der NATO in der Ukraine gesprochen, die da rollieren. Aber ob die jetzt Meier oder Müller heißen, ist, glaube ich, Moskau egal. Ja? Das ist so etwas. Und dieses Kontingent wurde ja jetzt um einige Tausend auch aufgestockt, das da rollieren soll. Also die Truppenpräsenz der NATO hat sich in der Ukraine erhöht. Aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ja in den letzten Tagen nun beschlossen worden ist in der Ukraine, das Heer um 100.000 Mann, das sind 40%, zu erhöhen auf 350.000 Mann. Ja? Und es ist ja nach wie vor so, dass davon 125.000 Mann direkt an der Demarkationslinie des Donbass stehen. Und dann kommen eben die weiteren Anstrengungen, um NATO-Truppen über Litauen zum Beispiel direkt an die russische Grenze zu bringen oder über Stationierungen in Norwegen, das gerade überlegt, ob es das eigentlich dulden soll, muss aber ein weiteres großes Manöver der NATO dulden im April. Also das sind alles so Dinge, abgesehen davon, dass die NATO-Erweiterungen Ukraine und Georgien keineswegs vom Tisch sind. Diese Art Dinge sind schon sehr ernsthafte Bedenken, vor allen Dingen, wenn man eben sich überlegt, dass ja Mittelstreckenraketen in der Ukraine stationiert werden sollen und man dann eben nicht weiß, und in anderen ostmitteleuropäischen Ländern, und man dann natürlich russischerseits klar nicht weiß, wie soll man sagen, wie sicher man noch zu Hause sein kann, wenn die Flugzeit 5 Minuten beträgt. Also diese Art Dinge sind alle außerordentlich unerfreulich. Es gibt keinerlei positive Stellungnahme der Amerikaner, außer ein unglaubliches Kriegsgeschrei, vor allen Dingen aus Washington, das da also darauf abhebt, dass man ständig vor einer Invasion warnt, die weder beabsichtigt noch geplant ist, russischerseits in der Ukraine. Und der eine deutsche General, wir haben darüber gesprochen, nicht Schönbach, Vizeadmiral und Marineinspekteur, der dann sofort alle seine Jobs verlor und in Ruhestand gehen musste, der hatte gesagt, das sei Unsinn zu glauben, die Russen würden da für einen Landstreifen Ukraine alle guten Beziehungen im Westen opfern. Ja, das ist Quatsch. Und solche Dinge sind einfach jetzt die Lage. Jetzt lese ich gerade in New York Times brandneu, dass die Amerikaner einen hochrangigen Experten gegen Cyberattacken der NATO zur Verfügung gestellt hätten, weil man ja davon ausgeht, dass bei einer Invasion der Russen, nicht, da kommt es wieder dieses Märchen, in der Ukraine, also dem auch Cyberattacken zur Seite gestellt würden. Und davor müsste sich ja nun die NATO schützen. Das heißt, die eine Seite schreit ständig Angriff und verhält sich unter diesem Deckmantel aggressiv. Und das hat nun tatsächlich einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Und deswegen habe ich Sie gestern benachrichtigt, weil tatsächlich der US-Außenminister Blinken plötzlich erklärt hat, ja, das sei ja so, jetzt sollte also Russland seine Truppen von den Grenzen der Ukraine abziehen. Und das ist deshalb so irrsinnig schwierig, weil ja, wie soll man sagen, ein guter Teil dieser Truppen in der Stadt Jelnja sitzt und die liegt nun mal nicht in der Nähe der Ukraine, sondern in der Nähe Weißrusslands. Also wenn man jetzt westlicherseits einfach alle russischen Truppen, die Russland irgendwo in der Nähe seiner Grenzen hat, und Russland ist das größte Land der Welt, als gegen die Ukraine aufgestellt betrachtet, dann wird das ein bisschen schwierig, mit den Russen darüber zu reden. Jedenfalls Jelnja müsste dann ja wohl vermutlich nicht geräumt werden. Aber das weiß man nicht, wie Blinken das meint. Und die Medienpropaganda in den USA ist so, dass man glauben müsste, Blinken meint auch Jelnja, und das wäre vollkommen verrückt. Also diese Dinge sind so ein Punkt. Blinken hat auch nicht erwähnt, dass 125.000 Mann ukrainischer Truppen direkt an der Donbass-Demarkationslinie stehen. Und in den letzten Tagen gab es wieder 4 Überfälle aus diesen ukrainischen Truppen heraus auf den Donbass. Jetzt gerade werden dort alle Schulen in Donetsk und Lugansk geräumt und untersucht, weil es Bombendrohungen gegeben hat gegen diese Schulen. Also es ist schon erst gegen eine, nämlich die Schule Nummer 85 in Donetsk, und dann gegen alle. Also das ist schon vollkommen verrückt, was da passiert. Blinken erwähnt die 125.000 Mann ukrainische Truppen nicht. Dann haben wir die Truppenerhöhungen, die ich gerade erwähnt hatte. Und hier komme ich so langsam zu dem Gedanken, einfach ein Verdacht sozusagen, dass die Ukraine und die NATO einen Angriff auf Russland planen oder auf den Donbass oder beides. Man weiß es ja gar nicht genau. Denn das macht dann alles Sinn, diese Truppenaufstockungen und sowas ähnliches. Während eben die russische Seite doch eindeutig weit entfernt ist, auch nur von der Möglichkeit, einen vernünftigen Angriff gegen die Ukraine durchzuführen, weil man mit 100.000 Mann, die sie da haben, nicht 125.000, und zwar nicht in der Nähe der Ukraine, muss man immer wieder sagen, diese inzwischen dann 350.000 Mann der Ukraine anzugreifen, wo die NATO direkt dahinter steht. Das ist schwierig. Und Deutschland kriegt im Moment eine Barrage, ein richtiges Sperrfeuer ab, aus der NATO, vor allen Dingen von Washington, weil wir uns geweigert haben, Waffen an die Ukraine zu liefern, so wie unsere Gesetze das allerdings vorschreiben. Ich finde das ja toll, wenn die Bundesregierung sich ausnahmsweise mal an die eigenen Gesetze hält, dann natürlich auch ein solches Sperrfeuer von Verbündeten von denen man tatsächlich annehmen müsste, die verstehen, was Gesetze sind und dass eine Regierung denen zu folgen hat. Das ist die Gesamtlage hier und die finde ich sehr ernst.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. In diesem Teil erfahren Sie mehr über das Dari-Persisch und seine Entwicklungsgeschichte. Wir haben beim letzten Mal die Rolle der Sprache bei kulturellen Wandlungen und ein wenig über die Syntax, den Wortschatz und die Satzstruktur des Farsis, des Neupersischen, gesprochen. Wir haben auch gesagt, dass das Altpersisch Pahlavi in der vorislamischen Zeit der Sassaniden und in den ersten Jahrhunderten der islamischen Ära im Iran die Amtssprache war, dass diese Sprache jedoch wegen ihrer komplizierten Sprech- und Schriftweise nicht als universale Sprache geeignet war. Sie erfuhren, dass die Iraner daher das Arabische in eine universale Sprache verwandelten, die ihnen als Mittel für kulturelle Tätigkeiten in der damaligen Welt dienen konnte. In den Kulturkreisen Irans wurde bis zum 10. Jahrhundert nach Christus ausschließlich das literarische und wissenschaftliche Arabisch, welches die Iraner entwickelt hatten, gesprochen. Aber danach wurde das Dari-Persisch zusehends zu einer Kultur- und Wissenschafts- und Literatursprache weiterentwickelt, bis es zu einer universalen Sprache in der damaligen Welt wurde. Parallel dazu verlor die arabische Sprache mit der Zeit ihren vorherigen Einfluss und ihre Dominanz und überließ dem Dari-Persisch den iranischen Kulturraum. Das Dari-Persisch ging aus der Umgangssprache der vorislamischen Zeit hervor. Es besaß in den ersten islamischen Jahrhunderten keinen Rückhalt im Bereich der Wissenschaft und Kultur, denn in der vorislamischen Zeit der Sassaniden waren Pahlavi und Altsyrisch die Amtssprache und Sprache für Kultur und Wissenschaft gewesen. Daher konnte das Dari-Persisch in den ersten Jahrhunderten der islamischen Ära im Iran nicht als Amtssprache und Sprache in den kulturellen und wissenschaftlichen Kreisen Irans dienen. Doch ab dem 10. Jahrhundert nach Christus erwachte die kulturelle Identität der Iraner im islamischen Iran allmählich wieder. Das Dari-Persisch war in den meisten Teilen des Sassanidenreiches im Alltag gesprochen worden und war auch die Umgangssprache unter den Höflingen. In der islamischen Ära wurde diese Sprache durch ihre Erweiterung allmählich immer mehr in den kulturellen und literarischen Kreisen Irans üblich. In den östlichen Teilen des Irans und im Kalifat verdrängte das Dari-Persisch allmählich andere einheimische Sprachen wie Sogdisch und Charismisch. Das Dari-Persisch hatte unter den Sassaniden als verbales Kommunikationsmittel gedient. Pahlavi unterdessen war die Schriftsprache für Angelegenheiten der Verwaltung und für die Religion und Literatur. Aber in der islamischen Ära wurde das gesprochene Dari-Persisch zu einer Schriftsprache, indem es das iranisierte arabische Alphabet benutzte. Es war wesentlich einfacher, mit diesen Buchstaben als in der komplizierten Pahlavi-Schrift zu schreiben. Bevor das Dari-Farsi in der islamischen Ära eine Sprache für Literatur, Wissenschaft und Verwaltungsangelegenheiten wurde, war es weiterhin die Sprache der breiten Masse, während das Arabische Träger für Religion, Amtsangelegenheiten, Wissenschaft und Literatur war und von den meisten Gebildeten schriftlich und verbal angewandt wurde. Das Dari-Farsi erlaubte, da es das arabische Alphabet akzeptierte, den Einlass von arabischen Wörtern und Begriffen, von denen die meisten seitens der Iraner mit Arabischkenntnissen gebildet worden war. Das Dari-Persisch nahm auch ohne weiteres Wörter und Begriffe von anderen Völkern und aus anderen Kulturen der islamischen Welt auf, und dies steigerte seine Kapazität, sich zu einer universalen Sprache zu entwickeln. Betrachtet man die iranische Geschichte, ist die Tatsache, dass die iranischen Dynastien, obwohl sie die arabische Sprache nicht so gut beherrschten und obwohl sie das Dari-Persisch als Sprache der Poesie und Kultur unterstützten, dennoch diese Sprache nicht als Amtssprache akzeptierten, sondern das Arabische im Amtsverkehr einsetzten. Der Schriftverkehr und die amtlichen Dokumente der Tahiriten, Samaniden und Buyiden waren sämtlich auf Arabisch. In dem Geschichtswerk Tarikh-e Masudi heißt es, dass im 10. Jahrhundert nach Christus alle Farsen, das heißt sowohl die Iraner in der westlichen Landeshälfte, nämlich Aserbaidschan, Armenien, Aran, Baylagan und im kaukasischen Darband, als auch die Iraner im Nordosten und Osten, nämlich in Khorasan und Sistan, Persisch sprachen. Ebenso hat der muslimische Geograf Mogaddasi in demselben Jahrhundert erwähnt, dass in den nicht-arabischen Gebieten Persisch gesprochen wurde. Im Gegensatz zu den vorhergehenden iranischen Herrschern haben die türkischsprachigen Seldschuken das Persische zur Amtssprache gewählt. Vermutlich taten sie dies hauptsächlich deswegen, weil die persische Sprache dank ihrer Verwendung durch iranische Autoren, Redner und Gelehrte mittlerweile die notwendigen Eigenschaften für eine Amtssprache mit sich brachte. Das Eintreffen der türkischen und mongolischen Völker im Iran hat die Festigung des Persischen nicht beeinträchtigt. Nach einiger Zeit waren die türkischen und mongolischen Einwanderer sogar von der iranischen Kultur angezogen worden. Da im 12. Jahrhundert nach Christus das Islamische Reich zum Großteil von türkischstämmigen militärisch und politisch beherrscht wurde und die meisten von ihren Herrschern in der iranischen Kultur aufgewachsen oder von ihr beeinflusst waren, hatte sich das Gebiet, in dem die Sprache dieser Kultur, nämlich das Persische, gesprochen wurde, mithilfe dieser Herrscher, die trotz ihrer türkischen Abstammung die iranische Mentalität angenommen hatten, von China und Indien bis nach Kleinasien ausgedehnt. Farsi galt als eine der angesehensten Sprachen in der damaligen Welt. Als die Mongolen im Iran herrschten, diente den mongolischen Khaganen das Persisch als Sprache des Schriftverkehrs. Gyökran verfasste sein Schreiben an den Papst in persischer Sprache. Auch konnte Marco Polo Persisch. Er hat die meisten geografischen Namen in China in persischer Schrift geschrieben. Musik Zu Lebzeiten des muslimischen Geographen und Weltreisenden Ibn Battuta stand Persisch auf dem Gipfel seiner Eignung als Kommunikationsmittel in der damaligen Welt. Wo immer Battuta hinkam, vom mongolischen China bis tief in die Wälder in Indien, traf er Menschen an, die Persisch sprachen. Ibn Battuta unternahm im 14. Jahrhundert nach Christus Reisen in alle Gebiete der islamischen Welt und auch weitere Regionen. Er liefert in seinem Buch erstaunliche Beweise für die universelle Ausdehnung des Persischen. Im Alltag sprach die Bevölkerung in Mittel- und Kleinasien, in Indien und im iranischen Aserbaidschan Türkisch, aber die Amtssprache und die Kultur der Literatur und Wissenschaft und des kulturellen Austausches zwischen den muslimischen Völkern war das Persische. Battuta berichtet, dass die Khalajen, das heißt türkischstämmige Herrscher in Indien, zu Hofe das Persisch verwendeten und ihre Schreiben und Zeremonielle meistens in Persisch waren. Die Residenz der Sultane in Delhi trug den persischen Namen Dar-Sara und der Gefängniswärter wurde mit dem persischen Wort Deshrim bezeichnet. Gold- und Silberbarren hießen Khresht, was ebenso persisch ist und Ziegel bedeutet. In Indien wurden alle Ausländer nach der iranischen Provinz Khorasan mit Khorasana bezeichnet. Der Empfangssaal des königlichen Palastes hieß Bargah, was im Persischen für Königshof gesagt wird, und die hölzernen Gewölbe, die mit Seide ausgekleidet waren, hießen Taq Nusrat, also Triumphgewölbe. Gemäß dem Cambridge-Geschichtswerk war Indien nach dem Sieg der Ghaznaviden in der Hand von türkischstämmigen Herrschern, eben den Ghaznaviden, den Gursultanen und den Khalajen. Auch waren die Mongolen und die Mogulen in Indien türkischer Abstammung. Die Mogulen herrschten vom 10. Jahrhundert nach der Hijra, sprich 16. Jahrhundert nach Christus, bis zur Kolonialherrschaft der Engländer. Ihre Amtssprache und ihre Sprache am Königshof war Persisch. Wer einen Posten haben wollte, musste die persische Sprache beherrschen. In Lahore haben Masu Saadi Salman und Abul Faraj Rooney, beide dort geboren, und Abul Hasan Jilavi Hujwiri aus Ghazni Bücher und Gedichte auf Persisch geschrieben. Vor ihnen hat der bekannte indische Dichter Amir Khosrow Dehlavi, der in Indien zur Welt gekommen war und dessen Mutter eine Inderin war, seine Poesie in Persisch verfasst. Zur Zeit des iranischen Dichters Saadi, das heißt im 13. Jahrhundert nach Christus, konnte die Bevölkerung im chinesischen Kashgar und Turkestan Persisch. Heute spricht die Bevölkerung von Pakistan Urdu, aber diese Sprache ist hinsichtlich ihres Vokabulars und ihrer Begriffe, der Gedichtsformen und des Satzbaus und der Sprachästhetik und Ausdrücke sehr von der persischen Sprache beeinflusst. Nicht nur auf das Urdu hat das Farsi einen Einfluss ausgeübt, sondern auch auf alle anderen Sprachen in Indien, die vom Sanskrit abgeleitet sind, selbst die dravidischen Sprachen in Südindien. Die persische Sprache und Dichtung hat übrigens dermaßen Einwirkung auf die Urdu-Sprache gehabt, dass die urdusprachigen Dichter in ihrer Poesie statt der indischen Helden auf Rostam und Isfandiar aus dem Buch der Könige des iranischen Dichters Ferdowsi und statt auf indische Liebespaare auf die Liebespaare Leili und Majnun, Shirin und Farhad, die bei dem iranischen Dichter Nizami vorkommen, hinweisen. und statt indische Flüsse zu nennen, erwähnen sie die Flüsse Amu Darya und Sel Darya in Mittelasien, deren Einzugsgebiete einmal zum Iran gehörten.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Fajr-Dekade über die Politik weder Ost noch West im Dialog zur Islamischen Revolution. Weiterhin guten Empfang. In diesem Beitrag wollen wir den Ursprung und den Hintergrund des Leitsatzes und der politischen Strategie weder Ost noch West in den Entwicklungen Irans und der Welt und im Dialog zur Islamischen Revolution behandeln. Dies ist nun ein weiterer Beitrag aus der Beitragsreihe zur Fajr-Dekade der Islamischen Revolution in Iran. Im heutigen Beitrag stellen wir Ihnen einen der wichtigsten Leitsätze der Islamischen Revolution vor, der sich auf die nationale Unabhängigkeit Irans während des Kalten Krieges und der wettbewerbsorientierten Atmosphäre zwischen den beiden Blöcken Ost und West konzentrierte. Dieser Leitsatz, der in den Jahren nach dem Sieg der Islamischen Revolution zur Grundlage der iranischen Außenpolitik wurde und Iran zu seiner Unabhängigkeit auf globaler Ebene verhelfen konnte, ist der Leitsatz weder Ost noch West, nur Islamische Republik. In diesem Beitrag wollen wir uns mit dessen Ursprung in den Theorien iranischer und globaler Denker und Freiheitsliebender befassen und damit, wie er zu einer der Hauptforderungen des iranischen Volkes im Laufe der Islamischen Revolution wurde. Also bleiben Sie dabei. Seit ungefähr 500 Jahren, das heißt seit der Safaviden-Ära, als der Nationalstaat in seinem neuen Sinne in Iran gegründet wurde, ist Iran allmählich in den Mittelpunkt des Interesses der Weltmächte gerückt. Die strategische Bedeutung Irans und der Ausbau der nationalen Beziehungen zu dieser Zeit führten dazu, dass die außenpolitischen Anliegen Irans über Friedens- und Kriegsfragen mit seinen Nachbarn hinauswuchsen und somit eine Art Verbindung zwischen der iranischen Außenpolitik und dem internationalen System hergestellt wurde. Diese Wechselbeziehung weitete sich dann während der Qajaren-Dynastie vor etwa 200 Jahren auf ein viel höheres Niveau aus. Zu dieser Zeit standen die beiden Mächte Russland und Großbritannien in engem Wettbewerb, um eine gute Position in Iran zu erlangen, und die damalige schwache iranische Regierung versuchte, ein positives Gleichgewicht zwischen den beiden Großmächten herzustellen und beide Seiten durch die Gewährung einiger Sonderrechte zufriedenzustellen, um ihre Sicherheit und politische Stabilität zu wahren. Die Einflussnahme und die Intervention ausländischer Mächte, insbesondere Russland und Großbritanniens, während der Qajaren-Zeit war so groß, dass die Konfrontation mit den fremden Mächten und die Erlangung der Unabhängigkeit allmählich zu einer der wichtigsten Forderungen des Volkes während der konstitutionellen Revolution ab 1905 nach Christus wurden. Diese Revolution ist auch als Jungpersische Revolution bekannt. Diese Forderungen wurden in späteren Jahren, vor allem in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, immer größer. Zu dieser Zeit fiel das Land, trotz der von der iranischen Regierung verfolgten Neutralitätspolitik, wegen der Interventionen der am Ersten Weltkrieg beteiligten Länder auch dem Feuer dieses Krieges zum Opfer. Das Ergebnis dieses globalen zerstörerischen Krieges war für die Regierung und das iranische Volk nichts als die Ausbreitung einer Hungersnot, der Cholera sowie schwere wirtschaftliche Probleme und politische Instabilität. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren fast alle Länder aufgrund der Bildung eines bipolaren Systems und der Schaffung eines neuen Gleichgewichts im internationalen System, das als Kalter Krieg bekannt ist, gezwungen, sich einem der beiden Blöcke, dem Westblock unter Führung der USA oder dem Ostblock unter der Führung der Sowjetunion anzuschließen. Doch auf dem Höhepunkt des antikolonialen Kampfes in der Welt beschlossen einige asiatische und afrikanische Länder, eine unabhängige Politik in den internationalen Beziehungen zu verfolgen, um sich von der Abhängigkeit vom Ost- oder Westblock zu befreien. Mit diesem Ziel wurde im April 1955 die erste Konferenz asiatischer und afrikanischer Länder zur Errichtung eines neuen Blocks im indonesischen Bandung abgehalten, die weder dem westlichen noch dem östlichen Bündnissystem angehörten. Bei der Konferenz würdigten die Vertreter der teilnehmenden Länder Dr. Mohammad Mossadegh, den legitimen Premierminister der iranischen Regierung, wegen seiner Vorreiterrolle bei der blockfreien Politik in den Entwicklungsländern und aufgrund seiner Kämpfe gegen den Imperialismus. Großbritannien war Mossadegh feindselig gesinnt, weil er die Verstaatlichung der Ölindustrie seines Landes verfolgte. Im Jahr 1953 wurde er schließlich durch die Geheimdienste der USA und Großbritanniens, CIA und MI6, gestürzt. Auf einer anderen Konferenz in Belgrad im September 1961 übernahm die blockfreie Bewegung die Politik des negativen Ausgleichs von Dr. Mohammad Mossadegh, die er in den Jahren der Verstaatlichung der Ölindustrie und des Kampfes gegen Großbritannien umgesetzt hatte. Mit der Politik des negativen Ausgleichs konnte der iranische Premierminister der Intervention mächtiger Länder in Iran ein Ende setzen und den Freiheitssuchenden in der Welt ein praktisches Modell der Nichtbindung in einer bipolaren Welt bieten. Das, was sich während der Islamischen Revolution als Leitsatz weder Ost noch West entwickelte, war nicht nur in den religiösen und koranischen Lehren verankert, die Unabhängigkeit und Verweigerung jeglicher Vorherrschaft betonen, sondern wurzelte auch historisch und politisch in der Politik Irans, die zur Zeit der Nationalisierung der Ölindustrie entstand und später zum Vorbild für die Mitgliedsländer der blockfreien Bewegung wurde. Die Politik des negativen Ausgleichs bedeutete die Unabhängigkeit des Landes von der Intervention ausländischer Mächte. Zu ausländischen Mächten gehört hierbei jede Macht, die die politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung der Gesellschaft durch die Schaffung eines hegemonialen und ungleichen Verhältnisses verhindern will. Das iranische Volk war der Überzeugung, dass die nationale Unabhängigkeit und die Nichteinmischung von ausländischer Seite in die inneren Angelegenheiten des Landes ein natürliches und unveräußerliches Recht aller Nationen ist. Angesichts der unangenehmen historischen Erfahrungen bezüglich der russischen und britischen Intervention im Iran ist das iranische Volk zu keinem Preis bereit, dieses unveräußerliche Recht aufzugeben. Die Politik des negativen Ausgleichs betrachtete alle ausländischen Mächte gleich und lehnte es entschieden ab, sich vom Westen zu befreien, um vom Osten abhängig zu werden. Diese Politik stützte sich auf das Bewusstsein und die Unterstützung des Volkes. Die Politik des negativen Ausgleichs der legitimen iranischen Regierung beim Kampf um die Verstaatlichung der Ölindustrie wurde für viele unterdrückte Länder zum Vorbild, ob Unabhängigkeit zu erlangen und eine Politik der Nichtbindung an den Ost- oder Westblock zu verfolgen. Aber mit dem Putsch der USA und Großbritanniens von 1953 veränderte der despotische Staat Irans die Außenpolitik des Landes von der Politik des negativen Ausgleichs und der Nichtbindung in positiven Nationalismus und Beziehungen zum Westen, insbesondere zu den Vereinigten Staaten. Der Schah, der seinen Thron den Amerikanern verdankte, wurde offiziell Mitglied des Westblocks und wurde ein Marionettenstaat der USA und des Westens, indem er den USA zahlreiche wirtschaftliche, politische und juristische Privilegien gewährte und Militär- und Sicherheitsverträge mit ihnen abschloss. Der Schah verließ sich auf die Unterstützung der USA und die reichen Öleinnahmen sowie die fortschrittliche Militär- und Sicherheitsausrüstung, die er von den Vereinigten Staaten gekauft hatte, und schuf eine Willkürherrschaft im Land. Die autoritäre Regierung von Mohammad Reza Shah zerstörte nicht nur die Unabhängigkeit des Landes und machte es von westlichen Regierungen, insbesondere den USA, abhängig, sondern zerstörte auch die politischen und bürgerlichen Freiheiten des Volkes und verwandelte die konstitutionelle Regierung in eine absolute und autoritäre Monarchie, unterdrückte alle Gegner und erlaubte keinerlei Kritik oder Opposition. In diesen Umständen kam es zur islamischen Revolution Irans unter der Führung von Imam Khomeini, um die Unabhängigkeit und Freiheit der iranischen Nation wiederherzustellen. Imam Khomeini war in der Lage, die Unabhängigkeit zu einer der Hauptachsen der islamischen Revolution zu machen, indem er den Leitsatz weder Ost noch West vorgab und ihm zum Leitbild der Außenpolitik der Islamischen Republik machte. Ayatollah Sayyid Mahmud Talleyrani bemerkte weniger als einen Monat nach dem Sieg der Revolution in einer Zeremonie am Jahrestag des Todes von Dr. Mohammad Mossadegh: Dr. Mossadegh legte wie ein erfahrener Arzt seinen Finger auf die Wunde und sagte, dass wir in der Welt des Ostens und des Westens neutral sein müssen. Er stellte die These der Blockfreiheit auf, jener These, die Jamal Abdul Nasser, Nehru und Sukarno verfolgten. Imam Khomeinis Positionen bei der Erklärung dieser Politik wurden zur Grundlage für die Festlegung der Prinzipien der iranischen Außenpolitik in der Verfassung der Islamischen Republik, so dass im Artikel 152 die Verneigung jeglicher Hegemonie und Vorherrschaft als Wahrung der allseitigen Unabhängigkeit und territorialen Integrität des Landes, Verteidigung der Rechte aller Muslime und die Nichtbindung an die dominierenden Mächte sowie friedliche gegenseitige Beziehungen zu nicht verfeindeten Regierungen Grundlage der iranischen Außenpolitik wurden. Das Prinzip von weder Ost noch West, das auch an der Eingangstür des iranischen Außenministeriums zu lesen ist, bringt den Willen zur Unabhängigkeit des Landes auf internationaler Ebene und die Verweigerung der Abhängigkeit von anderen Ländern, insbesondere den Ost- oder Westmächten, zum Ausdruck und lehnt nicht respektierende oder einseitige Beziehungen zu anderen Ländern ab. Mit anderen Worten besteht der Zweck der Umsetzung des Leitsatzes weder Ost noch West darin, einerseits Fremdherrschaft zu verweigern, aber andererseits Beziehungen zu anderen Ländern nicht abzubrechen. Dementsprechend hat die Islamische Republik Iran immer versucht, gute Beziehungen zu anderen Ländern sowie auch ihre Unabhängigkeit vom Westen und Osten aufrechtzuerhalten. Diese Politik wird auch während der Zeit von Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei fortgesetzt und ist auch während seiner Führung in den letzten 30 Jahren die Grundlage der iranischen Außenpolitik geblieben. In diesem Zusammenhang sagte er: Die Hauptachsen der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran, deren Hauptgrundlage das Prinzip weder Ost noch West ist, haben sich nicht geändert und können niemals geändert werden. Das Prinzip weder Ost noch West bedeutet gegenüber den arroganten Imperialisten nicht nachzugeben und Angriffen auf die Interessen der islamischen Umma ernsthaft entgegenzutreten. Charta des Islamischen Staates, 2003, Seite 188. Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.